die viele von uns, wenn sie schon länger in der Gemeinde sind, schon von Kindertagen an kennen. Man erzählt diese Geschichte im Kindergottesdienst und in der Zwischenzeit haben wir auch ganz tolle Duplo-Hilfsmittel, wo man das auch ganz plastisch machen kann. Und in dieser Geschichte, da spielt ein Tier eine ganz wichtige Rolle, nämlich ein Walfisch. Und die Bibelkenner unter uns, die wissen jetzt schon, um wen es geht. Allerdings wird der Walfisch heute nicht vorkommen. Aber ich empfehle euch in der stillen Stunde, euch dieses Buch mal von vorne bis hinten durchzulesen. Dazu braucht ihr, je nachdem wie schnell ihr lest, vermutlich ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Dauert gar nicht so lange, aber ich denke, es hat was, so Dinge im Zusammenhang zu lesen. Es geht um den Propheten Jona. Und dieser Prophet Jona, der bekommt einen Auftrag. Und er bekommt deswegen einen Auftrag von Gott, weil Gott, und das ist mein erster Punkt, Gott hat Maßstäbe. Gott hat Dinge festgelegt, die er gerne so hätte. Und wenn wir uns nicht an diese Maßstäbe halten, dann ist Gott, wie man so schön sagt, not amused. Dann bekommen wir Schwierigkeiten mit Gott. Und das ist so ein Konzept, wo wir als neutestamentliche Gemeinde uns vielleicht manchmal auch ein bisschen schwer tun. Wir betonen das auch als Gemeinde immer, wie soll ich sagen, eher, dass Gott uns gnädig ist und dass er was Gutes für uns vorhat und dass er gute Pläne für uns hat. Aber die andere Seite, die gibt es eben auch und die hat Jesus auch sehr, sehr deutlich rausgestrichen, dass er gesagt hat, Leute, wenn ihr euch nicht an die Gebote Gottes haltet, dann habt ihr ein echtes Problem mit Gott. So, Gott hat diese Welt geschaffen, Gott hat uns alle gemacht, Gott hat uns unser Leben geschenkt und er hat so Gesetzmäßigkeiten festgelegt, an die wir uns halten müssen. Und ich glaube, jedem von uns ist das klar. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, mein erstes Auto, das hat auf 1000 Kilometer fast so viel Öl verbraucht wie auf 100 Kilometer Sprit. Ja, ein bisschen übertrieben, aber ich musste sehr oft Öl nachfüllen. Und das wurde mir so zur zweiten Natur beim Tanken immer Peilstab und so. Irgendwann habe ich dann mal ein relativ neues Auto gehabt. Und dann dachte ich mir, naja, beim neuen Auto muss man ja kein Öl nachfüllen. Da gibt es sowas wie Gebrauchsanleitungen. Und da steht es dann auch drin. Und da steht dann auch drin, dass ein neuer Motor am Anfang erstmal so alles mit Öl versorgen muss, was da so drin ist. Und die Riefen und die Unebenheiten sich da mit Öl auffüllen müssen. Und dass man am Anfang eben ein bisschen Öl nachfüllen sollte. Ja, der Motor hat es überlebt, aber sagen wir mal so, wenn du den Peilstab ziehst und kein Öl mehr am Peilstab ist, dann weißt du, dass es irgendwie zu wenig ist. Du kannst auch deine Kleider mit der Temperatur waschen, die dir gefällt. Aber wenn du lange Zeit Freude an deinen Kleidern haben möchtest, dann solltest du dich vielleicht an die Pflegeanleitung halten, die da in den meisten Kleidern irgendwo eingenäht ist. So, ich denke, wir verstehen das im Praktischen. Wir müssen uns manchmal an so Regeln halten und da kannst du sagen, ich fühle mich eingeschränkt oder das gefällt mir nicht oder so. Aber wenn du möchtest, dass deine Geräte, deine Kleider, dein was auch immer du benutzt, längere Zeit hält und du Freude daran hast, dann ist es wichtig, dass du das so benutzt, wie es der, der es hergestellt hat, eben auch vorgesehen hat. So, und jetzt ist dieser Prophet Jona von Gott beauftragt, in eine Stadt zu gehen, die eigentlich gar nicht so ganz zu seinem Wirkungsgebiet gehört hat. Wir werden dann nachher gleich noch ein bisschen was davon hören. Ich lese uns die ersten zwei Verse aus dem Buch Jona vor. Jona 1, die Verse 1 und 2. Der Herr sprach zu Jona, dem Sohn Amittais: Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern an, dass ich sie strafen werde. denn ich kenne ihre Bosheit. Und wir packen gleich noch Kapitel 3, die ersten 4 Verse dazu. Ich lese nicht alles, wie gesagt, aber da heißt es dann: Zum zweiten Mal sprach der Herr zu Jona: Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und verkündige den Menschen dort die Botschaft, die ich dir auftrage. Und Jona ging in die Stadt hinein, und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er: Noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. So, Gott hat sich das eine Weile angeguckt und irgendwann sagt Gott: Jetzt ist genug. Jetzt schicke ich denen einen Boten und ich sage ihnen: Ihr habt noch 40 Tage Zeit und dann war es das mit eurer Stadt. So, Ninive. Ninive lag nördlich von Israel, hat nicht zum Gebiet von Israel gehört. Und Ninive war berühmt, sage ich jetzt mal, für ihre Grausamkeit. Im Krieg und wenn sie Gefangene gemacht haben. Die haben sich nicht an die Genfer Konvention gehalten, die es damals natürlich auch noch nicht gab, aber die sind mit den Kriegsgefangenen nicht so wirklich nett umgegangen. Also die haben ihnen die Haut abgezogen und so verschiedene andere Dinge gemacht. Und sie waren bekannt dafür, dass sie eben nicht zimperlich sind und dass sie, ich sage es mal einfach, eigentlich ein schlimmes Volk sind. Sie haben Götzen verehrt. Und sie haben diese Religion, die sie hatten, eben auch verbreitet, indem sie andere Völker erobert haben. Und jetzt können wir natürlich Ninive anschauen und sagen, ja, die waren auch wirklich böse, die haben das auch verdient, dass Gott sie bestraft. Aber mir ist heute Morgen wichtig, dass wir diese Geschichte nicht als, ja, das war damals und ich kenne das und das mit dem Wal und so und das ist auch eine ganz, ganz schreckliche Geschichte, dass wir das irgendwie so auf Abstand halten, sondern dass wir uns selber mal fragen, wie sieht es eigentlich bei uns aus? Natürlich bist du jetzt hoffentlich nicht so grausam wie die Leute, die in Ninive gelebt haben. Und hoffentlich hast du diese Dinge, die sie getan haben und diese Götzen, die sie angebetet haben, nicht auch angebetet. Aber das, was uns im Neuen Testament gesagt wird, ist in Römer Kapitel 3, Vers 23, dass alle Menschen schuldig geworden sind. Jetzt könnte ich ja diese berühmte rhetorische Frage stellen, wer gehört zu alle? Oder umgekehrt, wer gehört nicht zu alle? Aber ich glaube, wir sparen uns das heute Morgen und stellen einfach fest, wir gehören dazu. Es gibt keinen, der gerecht ist, sagt die Bibel, auch nicht einen. Bei uns sind es nicht so Dinge, die wir mit irgendwelchen Kriegsgefangenen anstellen oder dass wir Leute umbringen oder sowas. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass es niemand von uns gemacht hat. Aber bei uns sind es andere Dinge, wie Aberglauben, Streitsucht, Neid, Trunksucht, Geiz, Unversöhnlichkeit, Unzucht. Könnten die Liste jetzt beliebig fortführen. Vielleicht war noch irgendwas dabei, wo du eigentlich schon lange weißt, wo Gott bei dir dran ist und wo irgendwas in deinem Leben ist, wo du dich eben nicht an das hältst, was Gott sagt. Und es sind eben nicht bloß so die großen Dinge wie Ehebruch und Mord und sonst irgendwelche Dinge, wo wir vielleicht sagen, ja, das ist in meinem Leben alles nicht. Waren jetzt so Dinge dabei wie Geiz oder Neid oder wo wir einfach merken, das sind Regungen in unserem Herzen, die eigentlich nicht gut sind, die Gott nicht gefallen. Und jetzt sagt Gott zu diesem Propheten: Geh dahin und sag den Leuten, so wie ihr lebt, das ist nicht in Ordnung. Und ich kann darüber nicht hinwegsehen. Und ich glaube, vor allem wenn du nun schon relativ lange in der christlichen Blase unterwegs bist, dann bist du vielleicht auch schon so an dem Punkt, wo du sagst, ja, Gott vergibt ja immer. Und vielleicht hast du diesen lieben Gott, manche beten ja auch zum lieben Gott und das ist ja auch richtig. Gott ist ein Gott der Liebe. Aber diese andere Seite, die gibt es eben auch, wo Gott sagt, hör mal, ich kann über deine Sünde nicht hinwegsehen. Und weil wir vielleicht von Kindesbeinen auf mit dieser Botschaft aufgewachsen sind, dass Gott vergibt und dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Deswegen sehen wir das vielleicht gar nicht mehr. Aber Gott kann Sünde nicht ungestraft lassen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir für uns persönlich diese Punkte auch ernst nehmen. Das ist dieser erste Punkt, der in diesem Propheten Jona uns entgegentritt. Das ist im Übrigen ein Punkt, der bei fast jedem der alttestamentlichen Propheten auftaucht. Du kannst das mal versuchen, ein bisschen so zu lesen. Es ist immer wieder dasselbe, wo Gott sagt, Leute, ich würde ja gern euer Gott sein und euch segnen, aber es geht nicht so, wie ihr lebt. Ihr tretet meine Gebote mit Füßen. Und meine Frau und ich, wir haben in letzter Zeit immer mal wieder so ein bisschen drüber nachgedacht, so was zurzeit in der Welt passiert, was in Gaza passiert, was in Israel passiert und wo wir feststellen, man kann es jetzt weltpolitisch irgendwie sehen und so, aber letztendlich gibt es im Alten Testament Weissagungen darüber, was zum Beispiel in Gaza passieren wird und was auch mit dem Volk Israel passieren wird, wenn sie sich eben nicht an Gottes Gebote halten. Und auch da können wir jetzt wieder weit wegschauen und sagen, ja, dort unten, da ist jetzt aber gerade nicht so schön. Und dann schaue ich in unser Volk und dann denke ich mir, wie sieht es bei uns aus? Halten wir uns an Gottes Gebote? Oder haben wir am Ende nicht genauso den Zorn Gottes verdient wie alle anderen auch? Aber es ist nicht der einzige Punkt, um den es mir heute geht. Aber es ist so ein Punkt, wo ich einfach denke, wo wir ab und an mal uns wieder ins Gedächtnis rufen müssen und uns sagen müssen, ja, Gott ist ein Gott, der Gutes mit uns vorhat, aber Gott ist auch ein heiliger Gott. Und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Aber jetzt kommt dieser Prophet eben nach Ninive. Und vielleicht lass mich eins noch sagen, manche kennen die Geschichte ja schon und wissen, was da passiert ist, warum Gott zweimal zu ihm gesprochen hat. Jona hat sich am Anfang auf den Weg gemacht, allerdings nicht in Richtung Ninive, sondern in die andere Richtung. Der wollte Urlaub in Spanien machen und ist mit einem Schiff in die andere Richtung abgedüst. Und Gott hat ihn dann, werden wir nachher noch gleich noch miteinander betrachten, er wollte nicht nach Ninive. Und manche denken, er wollte nicht nach Ninive, weil das die Feinde Israels waren und weil er um sein Leben gefürchtet hat. Ich meine, so als Ausländer, sage ich jetzt mal, in so eine Stadt reinzugehen und zu sagen, Gott wird eure Stadt vernichten, weil ihr so böse seid. Da könnte man ja schon denken, ich kann verstehen, dass der da nicht hin wollte. Aber wir werden im Laufe der Zeit noch sehen, dass Jona einen ganz anderen Grund hatte, weshalb er da nicht hingehen wollte. So, jetzt werden wir uns ganz kurz nochmal ins dritte Kapitel begeben. Nachdem Jona gepredigt hat und gesagt hat, Gott wird eure Stadt zerstören, da passiert was, wo ich so beim Lesen gedacht habe, ehrlich, also wenn das nicht so in der Bibel stehen würde, dann würde ich sagen, sowas passiert doch nicht. Also, ich lese uns das ganz kurz vor. Wir fangen an in Jona Kapitel 3, Vers 10 und lesen dann bis Kapitel 4, Vers 2. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Muss ich gucken? Genau. Da ließ er das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Jona aber ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er: Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Also Jona ist nicht abgehauen, weil er Angst hatte, dass ihm was passiert. Vielleicht hat es auch noch ein bisschen eine Rolle gespielt, aber er ist deswegen nicht gegangen, weil er sich gedacht hat, super, wenn Gott dieses Volk endlich straft. Aber Gottes Geduld ist groß und wenn ich denen jetzt da was sage und nachher tun die Buße, dann womöglich zieht Gott seine Strafe zurück. Was für eine krasse Einstellung. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich persönlich, vielleicht bin ich da zu fromm aufgewachsen oder so, aber das ist was, wo ich mir denke, wie kann man so denken? Aber vielleicht entdeckst du dich vielleicht hier und da wieder so. Jona dachte, endlich Endlich wird diese Rechnung beglichen und dann ist er irgendwie schon traurig, dass es nicht passiert. Jona kannte Gott. Kennst du Gott auch? Weißt du, wie er denkt? Weißt du, was er gerne möchte? Ich habe mir gedacht, wir haben jetzt vorher gesehen, dass Gott ein Gott ist, der heilig ist. Und der sagt, ich bin bereit, und ich sage dir das auch, dass ich Sünde bestrafe. Aber wisst ihr was? Gott tut das nicht, weil er so gern straft. Manche von uns sind ja Eltern. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, als ich junger Vater war, da haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, wie gehen wir damit um, wenn unsere Kinder was falsch machen? Und wie bestrafen wir unsere Kinder oder tun wir das eben auch nicht? Heutzutage gibt es ja auch so Erziehungsansätze, wo man sagt, man bestraft Kinder gar nicht. Wir haben uns nicht dafür entschieden, weil wir es von der Bibel her auch anders sehen. Die Frage ist, wie man bestraft und so, aber ich will heute nicht über Kindererziehung predigen. Aber was ich mir schon überlegt habe, ist, wenn ich jetzt mein Kind bestrafe, also erstens mal, das ist was ich nicht gern tue, aber dann wird womöglich auch meine Beziehung zu meinem Kind ja auch irgendwie beschädigt und wollte ich eigentlich nicht so gerne tun. Ich habe dann festgestellt, dass die Liebe meiner Kinder zu mir durch sowas nicht gelitten hat. Ich könnte jetzt sagen, im Gegenteil, weiß ich, ob ich so weit gehen würde, aber mir geht es vor allem um diesen ersten Teil, wo ich mir überlegt habe, ich muss jetzt eigentlich eingreifen, ich muss jetzt was tun und ich habe keine Freude daran. Es macht mir keinen Spaß, mein Kind zu bestrafen. Und ich glaube, Gott geht es auch so. Gott sagt, ich würde den Kerl liebend gern segnen, aber ich kann nicht. Ich muss härter mit ihm umgehen. Gott straft nicht, weil er Lust hat am Bestrafen, sondern Gott möchte, dass wir den Segen erleben, den er für uns vorbereitet hat. Jona wird geschickt mit der Botschaft der Buße und er sagt, Leute, kehrt um von euren bösen Wegen. Und jetzt hat er Erfolg. So würde ich jetzt mal formulieren. Und er ärgert sich drüber. Denken wir manchmal, wir würden uns jetzt zum Beispiel verabreden für nächsten Samstag oder sonst irgendwann. Wir stellen uns auf den Marktplatz in Laubheim und wir fangen an, den Leuten zu predigen. Hört mal, Leute, ihr sündigt gegen Gott und tut Buße und kehrt um zu ihm. Und dann würde ganz Laubheim zusammenlaufen. Also vielleicht nicht 30.000 Leute, aber 10.000, 15.000, wie auch immer. Und die würden da auf dem Marktplatz Buße tun und würden ganz viele Taschentücher brauchen, weil die Leute einfach traurig sind über das, was sie getan haben. Und sie würden zu Gott umkehren. Wär doch mal eine coole Sache. Aber Jona ärgert sich darüber. Und er sagt sich, Mensch Gott, warum schickst du mich mit so einer Botschaft los? Und am Ende passiert das dann gar nicht. Jona war auf dieses Gericht fixiert. Aber wisst ihr was? Gott hat ihn eigentlich nicht wegen des Gerichts geschickt. Er hat ihn geschickt, damit die Leute verstehen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Gott will wirklich unser Bestes. Und die Leute, die immer Angst haben oder Angst haben nicht, aber die so ein Bild von Gott haben, dass Gott ein strafender Gott ist, ein Gott, der irgendwie immer auf der Sünde rumreitet, die haben nicht verstanden, was der Charakter Gottes eigentlich ist, das Wesen Gottes. Gott ist barmherzig, zutiefst barmherzig. Jetzt möchte ich noch einen dritten Punkt euch mitgeben, den ich in diesem Buch immer wieder gesehen habe, und zwar Gott erhört Gebet. In diesem Buch, da wird immer wieder gebetet. Der erste, der betet, ist Jona. Also Jona, der sollte eigentlich nach Ninive gehen, was im Norden lag, aber er hat ein Schiff bestiegen, was nach Tarsis fuhr. Man geht heute davon aus, dass Tarsis eben in Spanien liegt. Ist jetzt nicht 180 Grad die andere Richtung, aber ist jedenfalls definitiv nicht nach Ninive. So, und Gott versucht Jona jetzt eben auch dazu zu bringen, den Auftrag auszuführen und das Schiff kommt nicht mehr vorwärts, weil Gott einen Sturm schickt. Und ich lese uns mal diese Geschichte vor in Auszügen, Jona Kapitel 1, die Verse 4 bis 16. Als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Im stärksten Sturm, haben wir vorher gesehen, ist Gott bei uns. So. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jona war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Im Sturm. Ich habe mir gedacht, der Typ, der muss wirklich erschöpft gewesen sein. Also bei Sturm nicht seekrank zu werden, ist eine Sache, aber bei Sturm im Schiff ganz hinten, ich weiß nicht, ob das der beste Platz ist, um ein bisschen Ruhe zu haben, aber da zu schlafen. Gut, wie auch immer, also er schlief da. Da kam der Kapitän zu ihm und rief, was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf und hilf uns die Segel irgendwie in Ordnung zu bringen oder die Sachen festzubinden. Nein, der Kapitän war offensichtlich auch ein frommer Mann, hat vermutlich an einen anderen Gott geglaubt, aber er sagt, los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Vers 10. Dann verriet Jona ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. Warum hast du das getan? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht? Denn die Wellen türmten sich immer höher auf. Da sagte Jona, werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Und jetzt Vers 14. Diese Heiden, die an andere Götter geglaubt haben, guck mal, wie die reagieren. Da schrien sie zum Herrn, ach Herr, lass uns nicht umkommen, wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen. Bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen, denn du hast es ja so gewollt. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Und sofort legte sich der Sturm und die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und schworen auch in Zukunft auf ihn zu hören. Da haben sich schon die Ersten bekehrt. Was für eine krasse Geschichte. Aber was mir aufgefallen ist an dieser Geschichte, jeder hat zu seinem Gott irgendwie gebetet. Diese Seeleute, die waren, ich würde jetzt mal einfach sagen, vielleicht war da der eine oder andere Jude auch mit dabei, aber vermutlich eher nicht. Die Seeleute waren Heiden. Die haben zu irgendwelchen seltsamen Göttern gebetet. Und trotzdem hat Gott ihnen zugehört. Und trotzdem hat Gott gehört, was sie gebetet haben. Und dann ist mir aufgefallen, manches an dieser Geschichte, oder wir stellen fest, in dieser Geschichte ist manches nicht so, wie es auf den ersten Blick aussieht. Erstens, der Heilige ist nicht so heilig. Jona, der eigentlich der Gute in dieser Geschichte sein sollte, der Prophet Gottes, der verhält sich gar nicht so, wie Gott es möchte. Der rennt von Gott weg, der tut nicht das, wie er beauftragt war. Der zweite Punkt, der nicht so ist, wie er aussieht, ist, der Zorn Gottes, der richtet sich gar nicht gegen diese Leute auf dem Schiff. Jona sagt zu ihnen, hört mal, was euch jetzt passiert, das ist nicht eure Schuld, obwohl Gott vermutlich genügend Grund gehabt hätte, auch diese Leute zu bestrafen. Aber sagt er, das, was euch passiert, ist meine Schuld. Der Zorn Gottes richtet sich nicht gegen die Seeleute, sondern gegen Jona. Und dann beten sie zum Schluss, wir müssen jetzt einen Mord begehen, wir schmeißen da, also jetzt juristisch gesprochen natürlich keinen Mord, wenn du so willst, aber wir schmeißen jetzt hier einen Mann ins Meer und lassen den ertrinken. Und ich habe mir gedacht, auch das ist nicht so, wie es aussieht. Der Mord oder das, was aussieht wie ein Mord, ist eigentlich gar keiner. Denn Gott hat was vollkommen anderes vor. Die Seeleute haben gedacht, wir bringen den Mann jetzt um und retten damit unser Leben. Und Gott sagt, nee, ich habe vollkommen andere Pläne. Der wird nicht sterben. Und Jona fällt ins Wasser und jetzt kommt diese Geschichte mit dem Fisch, Walfisch, was auch immer. Ich habe vorher gesagt, der kommt nicht vor, also der kommt jetzt Doch ganz kurz vor, aber ihr werdet über den Fisch nicht viel sagen, aber ich möchte uns dieses Gebet vom Jona noch vorlesen. Also die ersten, die gebetet haben, waren quasi die Seeleute, jetzt kommt Jona, der betet. Da ließ der Herr einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Im Übrigen was, worauf Jesus dann später Bezug nimmt, wo es um seine Kreuzigung geht. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. Und jetzt passt mal gut auf, was er betete. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste. Und er half mir aus meiner Not. Ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest, wenn du von einem Wal gefressen wirst. Aber Jona dachte offensichtlich schon, okay, Gott hat mich gerettet. Ich war dem Tode nah, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer, rings um mich türmten sich die Wellen auf. Die Fluten rissen mich mit und spülten mich fort. Ich dachte schon, jetzt hast du mich für immer verstoßen. Werde ich deinen heiligen Tempel je wiedersehen? Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlang sich mir um den Kopf. Bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich vor dem sicheren Tod bewahrt und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und du hörtest mein Gebet in deinem heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir danken, denn ein solches Opfer ehrt dich. Was ich dir versprochen habe, will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspeien. Und jetzt habe ich mir gedacht, hat Gott durch sein vollmächtiges Gebet Gott zum Umdenken bewegt? Wisst ihr, was ich glaube? Gott hatte von Anfang an einen Plan. Und alles, was Jona gemacht hat in diesem Gebet, war am Ende zu sagen, ich bin bereit zu tun, was du von mir willst. Ich glaube persönlich nicht, dass Jona Gott umgestimmt hat. Der Plan Gottes war, dass Jona nach Ninive geht und dort, jetzt sage ich mal ganz platt, das Evangelium predigt. Das war der Plan Gottes. Und Jona hat sich dagegen gewehrt. Nicht Jonas Gebet hat Gottes Denken verändert, sondern Jona hat sein Denken verändert. Auch durchs Gebet. Und ich habe mir überlegt, was wäre passiert, wenn Jona einfach nur Buße getan hätte und gesagt hätte, Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Bitte vergib mir. Und ich glaube persönlich, dass ganz, ganz oft es beim Gebet nicht so sehr darum geht, dass Gott tut, was wir wollen, sondern dass wir tun, was Gott will. Ich glaube, dass es im Gebet oft darum geht, dass wir in Kontakt mit Gott kommen und anfangen, so zu denken, wie er denkt, so zu fühlen, wie er fühlt und das zu tun, was er möchte. So, jetzt ist Jona wieder in der Spur und er geht nach Ninive. Das Ergebnis haben wir jetzt schon vorweggenommen, aber ich möchte noch eine Gruppe nennen, die gebetet hat. Das waren die Leute in Ninive. Und wir lesen noch Jona Kapitel 3, Vers 5 bis 10. Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle, von den Einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten, zogen als Zeichen ihrer Reue Kleider aus Sacktuch an. Auch dem König von Ninive war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte sein Herrschergewand ab. Stattdessen zog er Trauerkleider an und setzte sich in die Asche. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen, hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht lässt sich Gott noch umstimmen und hat Erbarmen mit uns. Vielleicht wendet er seinen Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da ließ er das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Ich stelle mir so vor, was passieren würde, wenn sowas in unserem Land wäre. Dass Bundeskanzler Scholz plötzlich eine Pressekonferenz hält oder von mir aus auch Frank-Walter Steinmeier. Und sie würden sich vielleicht zusammen irgendwo hinstellen und sagen, also wir haben festgestellt, wir haben angefangen, die Gebote Gottes außer Kraft zu setzen und wir möchten das rückgängig machen. Und wir befehlen euch allen, ja, wird man bei uns vielleicht nicht so sagen, aber wir möchten gerne, dass alle sich daran halten und wir möchten jetzt einfach, dass alle Gott anbeten und sich an die Gebote halten und so. Also erscheint mir momentan genauso wahrscheinlich, wie ich mir gedacht habe, wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass sowas damals passiert ist. Und das, was wir vorher schon gesehen haben, wo Jonas sich geärgert hat, hier sehen wir nochmal, wie das zustande gekommen ist. Und ich möchte nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, dass Gott barmherzig ist. Gott ist bereit zu strafen, aber er will es eigentlich gar nicht, weil Gott gute Pläne mit uns hat. Und jetzt tun die Leute das, was Gott von ihnen wollte. Und die Botschaft von Jona, ich weiß ja nicht, ob Jona da vielleicht ein bisschen was weggelassen hat oder ob das wirklich auch die Botschaft war, die Gott ihm aufgetragen hat. Dass er gesagt hat, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört werden. Das hört sich ja ziemlich festgelegt an. Aber auch hier, ich glaube persönlich, dass Gott von der Reaktion der Menschen in Ninive nicht überrascht war. Wisst ihr, warum ich das glaube? Weil die Bibel davon redet, dass Gott allwissend ist. Und ich glaube, dass Gott gewusst hat, was da passiert. Und deswegen musste Gott dieses Urteil auch gar nicht vollstrecken. Gott hatte gute Pläne mit Ninive. Am Ende des Tages, wir sehen das aus der Bibel, war diese Buße nicht wirklich von Dauer. So wie es in Israel auch immer wieder war. Ich finde es immer so schockierend, dass wir auch bei der Geschichte des Volkes Israel immer wieder sehen, wie Gott sie ermahnt hat und wie sie sich dann wieder bekehrt haben. Und dann hat Gott alles wieder gut gemacht und dann haben sie sich wieder den anderen Göttern zugewandt und dann kamen wieder die Feinde und haben sie erobert und dann haben sie zu Gott geschrien und hat Gott gesagt, okay, also dann helfe ich euch. Es ging immer so auf und ab. Und so hat es in Ninive auch nicht wirklich angehalten. Und trotzdem sagt Gott, ich bin bereit, euch Gnade zu schenken. Ich bin bereit, dieses Urteil, was ich über euch gefasst hatte, außer Kraft zu setzen. Und ich bin bereit, was Gutes für euch zu tun. Und eben dieses Unheil nicht kommen zu lassen. Und deswegen vielleicht so als wichtigster Punkt, den wir aus diesem ganzen Buch Jona mitnehmen können. Das war für Jona wichtig und es war für die Leute in Ninive wichtig. Wenn wir unser Denken und unser Leben in Einklang bringen mit dem, was Gott will, dann ist der Weg frei, dass Gott den Segen schenken kann. Und deswegen ist so mein Streben und mein Gebet immer wieder, Herr, ich möchte die Dinge sehen, wie du sie siehst. Ich möchte mich selber sehen, wie du mich siehst. Ich möchte die Menschen um mich herum sehen, wie du diese Menschen siehst. Ich möchte mein Leben, meine Lebensumstände so sehen, wie du sie siehst. Ich möchte, dass ich das gut finde, was du gut findest. Und dass ich das schlecht finde, was du schlecht findest. Ich möchte mein Leben auf deine Spur bringen. Und ich glaube persönlich, wenn wir auf einer Linie sind mit Gottes Plänen, dann hat Gott die Möglichkeit, seinen Segen, den er eigentlich über uns ausschütten möchte, auch wirklich zu geben. Wenn wir bereit sind, Gottes Wege zu gehen, und wenn wir bereit sind, uns darauf einzulassen, was Gott will, dann muss Gott uns nicht strafen, sondern dann kann er das Gute, was er eigentlich für uns geplant hat, umsetzen und in Wirklichkeit bringen. Und wenn du magst, darfst du gern mit mir zusammen beten und ja, Gott unsere Bereitschaft dazu ausdrücken. Vater, ich danke dir, dass du das hast aufschreiben lassen, was damals mit Jona und Ninive passiert ist. Und ich danke dir, dass wir was daraus lernen können. Und das, was ich aus dieser Geschichte einfach ganz, ganz stark sehe, ist, Herr, dass du ein Interesse hast an uns. Und wenn du ernst mit uns redest, dann liegt es nicht daran, dass du gerne strafst, sondern dass du möchtest, dass wir die Folgen unserer Sünde nicht tragen müssen. Und ich danke dir, Herr, dass du deinen Sohn geschickt hast, der unsere Schuld auf sich genommen hat, der unsere Strafe getragen hat. Und ich möchte dieses Opfer immer wieder neu annehmen und möchte dir danken dafür, Herr, dass du für mich bezahlt hast. Und ich möchte dich immer wieder neu in mein Leben einladen, möchte dich auf den Thron meines Lebens sitzen. So wie dieser König von Ninive von seinem Thron aufgestanden ist, Herr, möchte ich vom Thron meines Lebens aufstehen und dir Platz machen. Und ich möchte, Herr, dass du die Herrschaft in meinem Leben übernimmst und dass ich so denke, wie du denkst und dass ich das tue, Herr, was du möchtest. Und ich danke dir, Herr, dass du dann ja, alles, was du androhst, als Konsequenz der Sünde nicht kommen lassen musst, Herr, sondern dass du Segen schenken kannst. Ich danke dir, Herr, dass du gute Pläne für jeden Einzelnen von uns hast. Und bitte schenk du Gnade, Herr, dass wir diese Pläne nicht selber verhindern, sondern uns auf deine Seite stellen. Amen.